Und die haben dann das Material von den Rhesusmakaken genommen und haben damit Kinder infiziert und die Kinder haben tatsächlich Mumps bekommen. Heute wäre sowas extrem unethisch, das würde man niemals machen dürfen. Das hat sich Gott sei Dank wirklich verändert.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Virologisch. Die Episode ist aufgenommen worden am 16. August 2026 in New York. Und heute geht es wieder mal um ein Virus, das schon sehr lange in Menschen zirkuliert und das ich sehr interessant finde. Das ist das Mumps-Virus, das Mumps auslöst, also diese Erkrankung. Das Mumps-Virus ist ein Paramyxovirus, das heißt, es ist verwandt mit anderen Paramyxoviren wie Masern. Masern ist auch ein Paramyxovirus, dem Parainfluenza-Virus zum Beispiel, aber auch mit relativ gefährlichen Viren wie dem Nipah-Virus. Wenn wir uns das Virus ansehen, fangen wir mal beim Genom an. Das hat ein Einzelstrang-RNA-Genom mit einer negativen Polarisierung. Das Genom hat etwa 15.000 Basenpaare, also etwa 15.000 Buchstaben. Das Virus hat 7 Gene und die kodieren für 9 unterschiedliche Proteine. Das Viruspartikel selbst ist pleomorph, das heißt, es ist unregelmäßig geformt. Ich finde diese Paramyxoviren ziemlich schier. Das schaut aus wie so ein Blob. Die sind überhaupt nicht schön. Das Viruspartikel ist so zwischen 100 und 600 Nanometer im Durchmesser. Wenn wir uns den Aufbau anschauen, haben wir eben innen drinnen das Genom, das RNA-Genom. Das ist geschützt von einem Nukleoprotein und dann assoziiert mit einer Polymerase. Die setzt sich in dem Fall aus dem L-Protein zusammen, das assoziiert ist mit dem B-Protein. Dann haben wir ein M, ein Matrixprotein, das eine Lipidhülle stabilisiert, die das Ganze umgibt. Und in dieser Lipidhülle drinnen haben wir zwei Spike-Proteine, zwei Oberflächenproteine. Eines davon nennt sich HN oder HN, das ist die Hemagglutinin-Neuraminidase. Und das zweite Protein nennt sich F, das steht für Fusionsprotein. Das HN-Protein bindet an Zeolinsäure. Das ist eine Zuckerstruktur, die sich auf Zelloberflächen findet, die an Oberflächenproteine von Zellen angebunden ist. Und wenn das Viruspartikel über diese Interaktion zwischen HN und Zeolinsäure an die Oberfläche gebunden hat, dann mediert das F-Protein, das Fusionsprotein, die Fusion zwischen der Virusmembran, der Lipidhülle des Virus und der Zellmembran. Das macht es, indem es eben einen Teil des Proteins dann in die Zellmembran insertiert und die Virusmembran und die Zellmembran eben aneinander zieht und die dann miteinander verschmilzt. Und dann entsteht eine Lücke und durch diese Lücke kann dann im Prinzip das Genom in die Zelle rein. Und dann kann es zur Vermehrung des Genoms kommen und zur Infektion der Zelle. Diese Mumpsviren sind genetisch divers. Wir haben 12 Genotypen, A bis N. Wenn man jetzt A bis N abzählt, sind das nicht 12. Da fehlt E und M. Die sind falsch klassifiziert worden irgendwann und die hat man dann rausgenommen. Also es ist genetisch divers. Aber antigenisch ist es nicht divers. Es gibt nur einen Serotyp. Was heißt das jetzt? Das heißt einfach, wenn ich mit einem Genotyp infiziert worden bin, zum Beispiel A, dass meine neutralisierenden Antikörper den Genotyp genauso gut neutralisieren wie den Genotyp N oder alle anderen Genotypen. Das heißt, von der Neutralisierung her ist kein Unterschied und deswegen ist das ein Serotyp. Was man auch noch sagen kann, ist, dass Mumpsviren eine relativ niedrige Mutationsrate haben, verglichen mit anderen RNA-Viren, aber sie verändern sich schon ein bisschen, zu dem werden wir noch kommen. Und was man auch dazu sagen sollte, diese Mumpsviren kommen eigentlich nur in Menschen vor. Man hat mittlerweile Mumps-ähnliche Viren in Fledermäusen, Fruchtfledermäusen in Afrika gefunden. Also fast alle Viren scheinen irgendwie in Fledermäusen vorzukommen. Das ist relativ neu, dass man das gefunden hat. Das ist, glaube ich, vor 10 Jahren entdeckt worden. Aber Mumps, die Geschichte von Mumps ist viel, viel, viel älter. Die erste Beschreibung der Erkrankung Mumps kommt so ungefähr aus dem Jahr 650 vor Christus. Das ist damals von chinesischen Ärzten oder chinesischen Heilern beschrieben worden. Der Hippokrates hat das auch 410 vor Christus schon beschrieben. Da gab es einen Mumps-Ausbruch, den er eben festgehalten hat. Und dann das erste Mal, dass das wirklich wissenschaftlich beschrieben worden ist, die Erkrankung, das ist 1790 passiert. Und das war ein britischer Arzt, der Robert Hamilton, der das beschrieben hat. Es ist auch bekannt, dass Mumps große Probleme im Ersten Weltkrieg verursacht hat. Das hat sehr viele Soldaten infiziert. Die britische Armee war da zum Beispiel betroffen. Aber grundsätzlich war das Problem ist eben, dass viele junge Leute zusammenkommen sind und da die Infektion eben ziemlich durch die Infektionen ziemlich viel Schaden verursacht haben. 1934 hat man Mumps dann als virale Erkrankung erkannt. Und zwar ist das von zwei Wissenschaftlern erkannt worden, dem Claude D. Johnson und dem Ernest William Goodpasture. Die haben an der Vanderbilt University in Nashville gearbeitet und die haben Saliva, also Spucke, gesammelt von Leuten, die eben Mumps hatten. Und das haben die dann gefiltert und zwar durch ein Filter, das so kleine Öffnungen hatte, dass sie Bakterien damit rausfiltern konnten. Und mit dem Filtrat, also dem Material, das durch den Filter durch ist, haben sie dann Rhesusmakaken infiziert und die haben dann tatsächlich Mumps bekommen. Und der Schluss war dann, ja, das muss viral sein. Es kann nicht von Bakterien verursacht sein, weil es ist eben durch diesen Filter durchgegangen. Und die haben dann das Material von den Rhesusmakaken genommen und haben damit Kinder infiziert und die Kinder haben tatsächlich Mumps bekommen. Heute wäre sowas extrem unethisch, das würde man niemals machen dürfen, aber damals hat man solche Sachen eigentlich schon gemacht und ja, das ist damals nicht als unethisch gesehen worden. Wie gesagt, das hat sich Gott sei Dank wirklich verändert. Ja, und das Virus ist dann 1945 isoliert worden. Wenn man sich das historisch anschaut, sind Kinder meistens im Alter zwischen 5 und 9 Jahren mit Mumps infiziert worden. Die hatten dann Mumps und die haben dann eine Immunität entwickelt, die recht starke Immunität war. Ich glaube, wenn man die Infektion hatte, ist man lebenslang vor Mumps geschützt. Die Infektionen sind meistens im Winter und im Frühjahr aufgetreten. Also da gibt es eine Saisonalität. Ich glaube, die kommt auch heute noch vor. Und diese Infektionen, wir sprechen hier von der Zeit, bevor Impfungen eingeführt wurden, waren meistens zwar problematisch und dazu werden wir noch kommen, aber nicht besonders tödlich. Also die Mortalitätsrate bei Mumps war da damals zwischen 0,02 und 0,03%, wenn ich das richtig ausgerechnet habe. Das heißt, nicht sehr tödlich, aber es kann zu blöden Komplikationen führen. Ich habe gerade erzählt, dass da 1934 Makaken mit dem Virus infiziert wurden, erfolgreich. Aber im Grunde ist das Mumps-Virus ein Virus, das nur in Menschen auftritt, nur in Menschen zirkuliert und wie schon gesagt schon für sehr, sehr lange Zeit. Wie infiziert man sich damit? Typischerweise über respiratorische Sekretionen, respiratorische Tröpfchen. Die R0, also die Reproduktionszahl, der Infektion ist so 4 bis 7, das heißt, eine infizierte Person infiziert etwa 4 bis 7 andere Personen, die keine Immunität haben. Kann aber auch höher sein. In manchen Fällen ist es bis zu 12, ist eine R0 von bis zu 12 beschrieben. Wann sind Leute infektiös? Typischerweise schon etwa 7 Tage bevor Symptome auftreten. Und dann 7 bis 8 Tage nach dem Auftreten der Symptome. Also für ungefähr 2 Wochen. Und das ist natürlich problematisch, wenn man schon infektiös ist, bevor man weiß, dass man krank ist. Man sollte auch noch dazu sagen, dass etwa 1/3 der Infektionen asymptomatisch sind. Und auch Leute, die asymptomatisch infiziert sind, können andere Leute anstecken. Also das ist auch problematisch. Das macht es schwieriger, das aufzuhalten. Ja, was passiert, wenn man sich infiziert hat? Ja, diese Atemwegströpfchen, die atmet man vielleicht ein von einem Infizierten, die landen dann in den oberen Atemwegen und dort startet auch die Infektion. Typischerweise werden eben zuerst die Atemwege infiziert dann geht die Infektion weiter zu Speicheldrüsen und Lymphknoten. Von den Lymphknoten geht die Infektion ins Blut. Es kommt zu einer Viremie, also zu einer Ausbreitung im ganzen Körper. Und dann können alle möglichen Organe und Gewebe infiziert werden. Der Rezeptor für das Virus, diese Sialinsäure, die ist im Prinzip auf allen Körperzellen präsent. Und deswegen kann das Virus auch sehr, sehr viele unterschiedliche Körperzellen, Gewebe und Organe infizieren. Aber dazu werden wir noch kommen. Die Inkubationszeit ist etwa 7 bis 25 Tage. Normalerweise sind es aber so 16 bis 18 Tage, also schon recht lange Inkubationszeit. Dann treten eben Symptome auf, Anfang relativ milde Symptome. Es kann zum Fieber kommen, man fühlt sich nicht gut, man hat Muskelschmerzen. Oft ist auch ein schmerzender Hals ein Anzeichen von einer Mumpsinfektion und die Leute haben halt dann auch keinen Appetit. Also so typische Krankheitsanzeichen. Ja, und dann kommt es zur akuten Phase, da verstärken sich diese Symptome noch und dann kommt es typischerweise zu einer Parotitis. Was ist jetzt das wieder? Das ist die Ohrspeicheldrüse, die entzündet ist. Also diese Ohrspeicheldrüse ist eine Speicheldrüse, die hat man links und rechts im Gesicht. Die geht bis im Prinzip kurz vors Ohr und dann eben auch unter den Kiefer runter. Und die entzündet sich, weil da eben Virus repliziert drinnen und das schwillt dann an. Und das dauert dann meistens 2 bis 3 Tage, bis diese Schwellung zurückgeht. Es ist meistens auch so, dass eine Seite zuerst anfängt und dann die andere nachzieht. Also das ist nicht symmetrisch meistens. Und man hat dann immer einen riesigen geschwollenen Hals, ein riesiges geschwollenes Gesicht. Und das ist das typische Mumps-Symptom. Und diese Symptome, von denen kommt auch der Name. Also das kommt anscheinend aus dem alten Englischen. Mump beschreibt eine Grimasse und das beschreibt eben diese Symptome, dieses geschwollene Gesicht. Wie gesagt, die geschwollene Ohrspeicheldrüse schwillt dann nach etwa 2 bis 3 Tagen wieder ab und die Symptome sollten dann nach 1 bis 2 Wochen wieder vorbei sein. Und im Normalfall war es das auch wirklich. Also wie gesagt, die Mortalitätsrate bei der Erkrankung ist sehr gering und normalerweise macht man diese Erkrankung durch, ohne dass es zu schwerwiegenden Komplikationen kommt. Es kann aber zu Komplikationen kommen. Und zwar deshalb, weil, wie schon gesagt, das Virus sich im Körper verteilt und unterschiedliche Organe infiziert. Und es kommt halt darauf an, welche Organe das betrifft. Eine Komplikation kann sein eine Enzephalitis, das heißt eine Gehirnentzündung. Das ist selten, aber dann wird das natürlich eine schwere Erkrankung. Eine andere Möglichkeit ist eine Meningitis, also Gehirnhautentzündung. Was auch beschrieben ist, ist Myokarditis, also eine Entzündung des Herzmuskels. Pankreatitis, also Bauchspeicheldrüsenentzündung, das kann auch ziemlich problematisch sein. Nephritis, die Nieren können sich entzünden. Ovophritis, also die Ovarien können entzünden sein, weil Virus dort wächst. Was auch interessant ist, es kann zu einer Mastitis kommen, also zu einer Entzündung der Brust. Das passiert in etwa 30% erwachsenen Frauen, die sich mit Mumps infizieren. Und was ich am interessantesten finde, ist eine Orchitis. Das ist eine Entzündung der Hoden. Das passiert bei 10-40% der Infektionen bei Männern, die entweder in der Pubertät sind oder Jugendlichen in der Pubertät oder erwachsenen Männern. Bei präpubertierenden Kindern passiert das eigentlich nicht, aber eben wenn man schon in der Pubertät ist beziehungsweise wenn man erwachsen ist, kann man eben eine Orchitis bekommen, eine Hodenentzündung. Das Interessante ist, dass das meistens nur einen Hoden betrifft, nicht beide. Aber es ist natürlich problematisch, weil der Hoden schwillt dann an, wird recht groß und ich kann mir das nicht als besonders angenehm vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Das kann auch einen Langzeiteffekt haben, das kann ein Problem mit der Fertilität mit sich bringen. Ist meistens nicht so, dass man dann infertil wird, also dass man gar nicht mehr fertil ist, aber zum Beispiel die Anzahl von Spermien kann runtergehen und das kann natürlich ein Problem sein. Also für erwachsene Männer oder männliche Jugendliche ist das keine tolle Infektion. Es gibt aber noch andere Langzeitprobleme, die mit der Infektion kommen können. Einerseits Taubheit, das ist glaube ich bei 4% der Fällen beschrieben. Andererseits Schwindel, der anhalten kann. Und was man auch beschrieben hat, ist, dass die Infektion das den Start von Typ 1 Diabetes auslösen kann. Eben weil das Virus in den Zellen, die Insulin produzieren, auch replizieren kann. Also nicht so toll. Wenn man sich das Ganze anschaut, sind oft Männer einiges schlimmer betroffen von der Infektion als Frauen. Wie gesagt, aber es sind auch ein Drittel der Infektionen asymptomatisch und viele komplett unkompliziert und unproblematisch, aber es gibt eben auch Nebenwirkungen. Und das andere Problem, das wir da natürlich haben, ist, es gibt keine spezifische Behandlung. Also man kann im Prinzip nur die Symptome behandeln, es gibt keine antiviralen Medikamente, die gegen das Mumpsvirus helfen würden. Aber man kann natürlich was tun, um sich nicht mit diesem Virus zu infizieren, beziehungsweise nicht an Mumps zu erkranken. Man kann sich impfen lassen. 1945 ist das Virus isoliert worden. 1948 gab es schon eine Impfung. Die erste Impfung, die da entwickelt wurde, war ein inaktivierter Impfstoff. Da hat man eben diese Viren isoliert vom Patienten, hat sie dann wachsen gelassen und hat die dann chemisch inaktiviert. Das hat zwar funktioniert, hat aber zu einer relativ kurzen Immunität geführt. Der Durchbruch ist dann in den 1960er Jahren gekommen. Da hat ein Wissenschaftler, der für Merck gearbeitet hat, der Maurice Hillemann, einen lebend abgeschwächten, also lebend attenuierten Impfstoff entwickelt. Maurice Hillemann ist eine ziemliche Legende. Der hat die meisten Impfstoffe, die momentan verwendet werden, entwickelt. Über den gibt es eine super Biografie. Ich werde einen Link in die Kommentare stellen zu dem Buch. Das ist sehr informativ zu lesen, aber auch sehr unterhaltsam, weil da viele Geschichten drinnen sind. Eine davon werde ich erzählen. Aber man sieht da auch, wie sich Impfstoffentwicklung über die Zeit verändert hat. Auf jeden Fall, dieser Maurice Hillemann war Witwer. Seine Frau ist schon relativ früh gestorben und er hatte eine Tochter. Und die Tochter, der Name der Tochter war Cheryl Lynn. Und die Geschichte ist eben, dass der eines Tages in der Früh aufgewacht ist und seine Tochter hat sich beschwert, dass ihr nicht gut geht und die hatte Mumps-Symptome. Und Maurice Hillemann ist dann ins Labor gefahren, hat Swabs geholt, und im Prinzip Kulturschalen und hat dann Swabs genommen von seiner Tochter, ist danach wieder ins Labor gefahren, hat das Virus in Kultur gegeben, also auf Zellen, und ist dann wieder heimgefahren und hat sich um seine Tochter gekümmert. Was hier gemacht worden ist, dieses Virus, das tatsächlich von seiner Tochter isoliert wurde, hat er dann auf Hühnerzellen wachsen lassen, und zwar sehr oft hintereinander, also passagiert, sagt man dazu. Das heißt, es geht viele Replikationszyklen durch auf diesen Hühnerzellen. Und was da passiert ist, das ist ein menschliches Virus. Das ist mit Hühnerzellen am Anfang nicht besonders glücklich, weil mit denen kann es nicht umgehen. Mit der Zeit mutiert es aber und wächst dann immer besser und immer besser in diesen Hühnerzellen, weil es sich eben anpasst. Also dadurch, dass es sich immer mehr an Hühnerzellen anpasst, kann es weniger gut in menschlichen Zellen wachsen. Und dadurch wird es genetisch in menschlichen Zellen abgeschwächt. Und dann kann man es als Impfstoff verwenden. Also es wächst schon auch in menschlichen Zellen, aber nicht mehr besonders gut. Noch gut genug, um eine Immunantwort auszulösen, aber nicht mehr gut genug, um eine Erkrankung auszulösen. Und genau das ist gemacht worden mit diesem Cheryl Lynn Strain. Und dieser Impfstoff ist dann 1967 zugelassen worden. Da gab es noch andere Impfstoffstämme, die dann entwickelt worden sind. Auch dieser Cheryl Lynn Strain oder Stamm ist dann weiterentwickelt worden. Und der ist dann 1971 in einen Dreifachimpfstoff integriert worden. Und das ist der MMR-Impfstoff, wo eben der Masernimpfstoff drinnen ist, der Mumpsimpfstoff und der Rötelimpfstoff, deswegen MMR. Den hat man am Anfang einmal gegeben. Der hat echt gut gewirkt und eine Dosis hatte den Anschein, es würde ausreichen. Aber in den 1980er Jahren hat man dann angefangen, dass man eine zweite Dosis gibt, eine Booster-Dosis. Und was man auch gesehen hat, als man sich die Effizienz angeschaut hat, der unterschiedlichen Komponenten, man hat gesehen, ja, der Impfstoff funktioniert im Generellen sehr, sehr gut, aber der Mumps-Impfstoff funktioniert weniger gut als der Masern- und der Rötel-Impfstoff. Und was man so gemessen hat, war eine Effizienz von zwischen 79% und 95%. Und das ist eben weniger als bei Masern und Mumps. Ausreichend, ist durchaus gut, aber eben nicht so gut wie der Masern-Impfstoff. Und dieser Impfstoff ist dann natürlich breit eingesetzt worden, weltweit. Nur ein paar Zahlen, damit man sich vorstellen kann, was der Effekt davon war. Also wenn man sich anschaut, die Reduktion von Mumpsfällen zwischen 1968 und 1982, also 68 war im Prinzip, der Impfstoff gerade ausgerollt wurde, Da gab es eine 97-prozentige Reduktion in Mumpsfällen in den USA. Wenn man 1968 bis mit 2001 vergleicht, ist die Reduktion 99,9%. Und das ist nur ein Beispiel, das ist in den USA, aber das ist in vielen anderen Ländern auch passiert. Und um die 2000er Jahre herum war man wirklich nah dran, dass man eigentlich Mumps fast ausgerottet hätte, also weil der Impfstoff sehr gut funktioniert hat. Seitdem hat sich das aber ein bisschen verändert. Und das hat ein paar Gründe. Also die Mumpsfälle sind global wieder am Steigen. Es gibt immer wieder Ausbrüche. Das ist nicht so schlimm wie bei Masern, aber es passiert trotzdem. Und einer der Gründe dafür ist natürlich Impfskepsis und dass Leute ihre Kinder nicht mehr mit dem MMR-Impfstoff impfen lassen. Gerade MMR ist in Verruf geraten, dass es Nebenwirkungen, dass der Impfstoff Nebenwirkungen hat und Autismus auslöst, was vielfach widerlegt wurde. Das ist ein kompletter Blödsinn, aber das Gerücht hält sich. Gerade das hat in Großbritannien angefangen. Und das hatte dort dann auch Auswirkungen. Da gab es 2004, 2005 schon den ersten größeren Mumps-Ausbruch. Und das war eben zurückzuführen auf Ungeimpfte im Prinzip. Und die hatten da bei diesem Ausbruch 56.000 Fälle. Impfskepsis und Leute, die sich nicht impfen lassen oder ihre Kinder nicht impfen lassen, sind nicht das einzige Problem. Man sieht auch beim Mumps-Impfstoff, dass die Immunität über Zeit zurückgeht. Das heißt, das ist nicht, weil der Impfstoff eben nicht so gut ist wie der Masern- und der Röteln-Impfstoff. Und man nimmt auch an, dass es doch zu einer Virusevolution gekommen ist mit der Zeit. Also es gibt einige Faktoren, warum der Impfstoff vielleicht momentan nicht mehr so gut funktioniert. Aber wie gesagt, das hat eben Konsequenzen. 2013 gab es zum Beispiel in China einen großen Ausbruch mit 300.000 Mumpsfällen. In Österreich war der letzte große Mumpsausbruch 2006. Da gab es mehr als 200 Fälle. Und ich glaube, der letzte größere Ausbruch in Deutschland war 2010, 2011 mit etwa 300 Fällen in Bayern. So, in Österreich ist Mumps momentan sehr, sehr selten. In Deutschland ist es ziemlich konstant momentan. Ich glaube, das wären so etwa 700 Fälle pro Jahr detektiert. In den USA, wo es jetzt zu einer ziemlichen Zunahme von Masernfällen gekommen ist, gibt es auch nur wenig Mumpsfälle, also ein paar hundert pro Jahr. Aber ich nehme mal an, dass das in Zukunft steigen wird, weil eben immer weniger MMR geimpft wird. Wenn man sich es weltweit anschaut, hat man momentan so 400.000 bis 500.000 Mumpsfälle, die jährlich an die WHO gemeldet werden. Also wahrscheinlich ein Problem, mit dem wir uns in der Zukunft wieder auseinandersetzen müssen. Ja, um das zusammenzufassen, Mumps ist ein interessantes Virus, das schon sehr lange in Menschen zirkuliert, das, was die Mortalitätsrate, also die Sterblichkeit betrifft, nicht besonders problematisch ist, aber sehr problematische Komplikationen mit sich bringen kann, wie eben diese Entzündung der Hoden, die ich mir extrem schmerzhaft vorstelle oder gar nicht vorstellen will, ehrlich gesagt. Aber es gibt einen guten Impfstoff, den man verwenden kann. Allerdings gehen die Impfraten runter und es kommt gelegentlich auch eben auch zu Durchbruchsinfektionen, weil die Immunität mit der Zeit abnimmt nach der Impfung. Ja, interessantes Virus. Wie immer, wenn es Fragen, Anregungen oder Kommentare gibt, bitte einfach ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, können Sie uns jederzeit auf Steady unterstützen. Danke fürs Reinhören und bis nächste Woche. Ciao!
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Podcast-Werkstatt.